ARD. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas bleibt das bestimmende Thema, auch hier in Washington. Der US-Präsident Joe Biden, der fuhr diese Woche für eine Blitzvisite in den Nahen Osten. Eine Blitzvisite, die sogar noch kürzer ausfiel als geplant, weil nach dieser verheerenden Explosion in einem Krankenhausgelände in Gaza seine arabischen Kollegen in Jordanien und Ägypten sich dann doch nicht mehr mit ihm treffen wollten. Und kaum zurück, da wandte sich Biden dann am Donnerstag in einer Fernsehansprache direkt ans Volk. Das war erst die zweite aus dem Oval Office in seiner Amtszeit. Und Biden hielt dort quasi seine Version der Zeitenwende-Rede.
We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come.
Die Welt, sagt Biden, ist an einem Inflection Point, einem Kipp, einem Wendepunkt. Und deshalb sei es umso wichtiger, dass die USA ihre Führungsrolle weiter ausübt und nicht nur Israel, sondern auch die Ukraine weiter unterstützt. Das war eine Botschaft an die Welt, aber vor allem eben auch an die Amerikaner, denn viele verstehen schlicht nicht, warum sie mit Milliarden weit entfernte Konflikte unterstützen sollen. Und es ist Wahlkampf in den USA. Ein Jahr bis zu den Präsidentschafts, nur noch 3 Monate bis zu den ersten Vorwahlen. Und laut jüngsten Umfragen sieht es gar nicht gut aus für Biden. Aber auch für die Republikaner nicht. Im Repräsentantenhaus zerlegen sie sich weiter und sind offenbar nicht in der Lage, einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Stand jetzt. Krisen, echte und selbstverschuldete in Zeiten des Wahlkampfs, das Thema für den Podcast aus Washington in dieser Woche.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
American leadership is what holds the world together.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Julia Kastein und grüße euch alle. Katrin Brandt ist mit im Studio. Hallo Katrin.
Guten Tag.
Und Nina Barth. Hallo.
Hallo.
Und natürlich Simon Jansen, der sitzt wie immer in den letzten 5 Jahren hinter den Reglern.
Moin Moin.
Ernste Themen heute. Wir fangen an mit Bidens Fernsehansprache. Erst die zweite, die er gehalten hat, aus dem Oval Office am Resolute Desk sitzen. Die erste, das war im Juni, da ging es um die Schuldenobergrenze. Der erste Eindruck, ihr beiden, das sollte ja eine Rede sein, die, wie der Präsident sagt, diesen drohenden Kipppunkt, Wendepunkt, die dem gerecht wird. Ist ihm das gelungen im Ton und auch sonst?
Ich finde schon. Ich finde den Ton, den er getroffen hat, der war... Ich glaube so, dass er dass es angekommen ist bei den Menschen. Also das muss ich schon sagen. Ich habe das Gefühl, dass er es geschafft hat, die Dringlichkeit klar zu machen, und zwar auch für Menschen, die sich nicht mit den Details jeden Tag beschäftigen. Also er ist ja nicht in Details gegangen, was die militärische Unterstützung zum Beispiel angeht oder so. Und ich glaube, das war ganz klug, dass er das große Ganze, das Bild gezeichnet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er damit Menschen erreicht hat.
Das hängt natürlich immer davon ab, wer dann am Ende zugeschaltet hat, nicht wahr? Also die Frage ist, die ich mir dann immer so stelle, wer schaut sich das an, außer uns, die wir sowas anschauen müssen? Aber Spaß beiseite.
Es war zur Primetime und alle haben es übertragen, ne?
Ja. Aber ich weiß nicht, ob das richtige Format tatsächlich ist. So, Ich weiß nicht, ob es mit solchen Formaten tatsächlich möglich ist, also solchen Ansprachen, die Gräben, von denen wir immer sprechen, zu überbrücken und Leute zu erreichen, die abschalten, wenn sie ihn sehen, weil sie ihn ganz einfach nicht ertragen, weil sie ihn ganz einfach nicht ausstehen können. Aber ich gebe dir recht, Nina, ich habe mir das tatsächlich heute Morgen erst nachgehört, bei der zweiten Tasse Kaffee mit frischem und klarem Kopf. Ich fand das interessant, wie er das dargestellt hat. Ich fand ihn sehr präsent als Person. Das ist ja auch immer ein großes Thema, was uns am Herzen liegt. Und ich fand, man konnte so ein bisschen rauslesen, was so die Lesart ist. Jetzt, während wir sprechen, sind ja auch EU-Ratspräsident Michel in der Stadt und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Also die versuchen,
wir zeichnen Freitag 10 Uhr Ortszeit Washington auf, damit unsere Hörer auch wissen, wie viel Uhr es jetzt gerade ist hier.
Genau. Voilà. Und was man bei denen eben auch hört, ist so, dass die beiden Konflikte Israel und Ukraine zusammengebunden werden als Doppelpack für Demokratien, die es zu beschützen gilt.
Genau. Und er hat auch, glaube ich, den Knackpunkt, um den es geht, recht klar benannt in dieser Rede. Können wir auch gerade mal reinhören, Simon.
I know these conflicts can seem far away. And it's natural to ask, why does this matter to America? So let me share with you
why making sure Israel and Ukraine succeed is vital for America's national security.
Also, er sagt, er kann verstehen, dass diese Konflikte so weit weg sind und wegscheinen, aber dass der Erfolg von Israel und der Ukraine eben lebenswichtig sei für Amerikas Sicherheit, weil wenn diese Demokratien scheitern, es zu einem Flächenbrand kommt im Nahen Osten, aber auch in Russland dann eben ganz direkt auch die USA betroffen sind. Diese inhaltliche Erläuterung, hattet ihr das Gefühl, dass die tatsächlich weit genug ging? Also hat er tatsächlich es geschafft, diesen Konflikt den Amerikanern näher zu bringen?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde, das Bild, das er da eben gezeichnet hat, war schon klar. Aber es ist natürlich genau der Punkt, was Katrin gerade sagt. Wer hat es gesehen? Wer schaut es sich an? Aber jetzt gehen wir wirklich von denen aus, die es gesehen haben. Und da bin ich schon der Meinung, dass ihm das tatsächlich gelungen ist, das klar zu machen, warum, obwohl die Ukraine weit weg ist, dass die Amerikanerin den Amerikaner interessieren sollte.
Er hat ja nur eine Viertelstunde Zeit gehabt und da musste er natürlich das Ganze kompakt darstellen. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, er ist da ja nicht sonderlich in die Tiefe gegangen. Er hätte noch reden können, intensiv reden können über Iran, über die Bedrohung durch Nordkorea, über China und Taiwan und so. Also man kann, wenn man sich diese Konflikte anguckt, wie es ja viele Beobachter und politische Journalisten im Moment machen, einen riesen Fass auftun und zu dem Ergebnis kommen, die Welt war nie so unsicher wie jetzt, schlimmste Phase seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gehen wir alle raus und ziehen uns die Decke über dem Kopf. Aber er hat ja versucht, auch Optimismus reinzubringen. Ne? Das ist das, was er immer so macht. Wir können das. Wenn wir Amerikaner zusammenstehen, dann können wir alles, wer, wenn nicht wir.
Genau, und er hat es ja auch nochmal betont, etwas, was von Trump wenig zu hören war in seiner gesamten Amtszeit, sondern eher das Gegenteil. Da ging es ja immer darum, dass die USA auf sich selbst besinnen und auf sich selbst konzentrieren. Und Biden sagt, nein, es geht um unseren Führungsanspruch und der ist jetzt in dieser Situation besonders wichtig.
America is a beacon to the world. Still.
Amerika, das sei ein leuchtendes Vorbild für die Welt, immer noch. Mal abgesehen davon, Katrin und Nina, dass der Rest der Welt das ja nun nicht unbedingt so sieht, zunehmend. Sehen es denn überhaupt die Amerikaner nach eurem Eindruck noch so? Ist das ein Slogan, der überhaupt noch zieht?
Also mein Eindruck ist, natürlich, wenn man hier unterwegs ist und mit Leuten spricht oder auch Politikerauftritte beobachtet, dieser Satz, das ist das großartigste Land in der ganzen Welt, das ist einer, den man sehr, sehr oft zu hören bekommt. So, dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis, mit dem das gesagt wird, das haut mich immer wieder um als Europäerin und vor allem als Deutsche bin ich ja gar nicht gewohnt, sowas zu sagen. Ich lese aber daraus auch, dass das gar nicht unbedingt so gemeint ist, dass man jetzt hinaus in die Welt ziehen sollte und die amerikanische Idee, sagen wir mal, mit Panzern und Raketen verbreiten sollte. Also da sind die Amerikaner total weit entfernt. Ich erinnere mich, dass Donald Trump ja unter anderem dafür gefeiert wurde, dass in seiner Amtszeit Amerika in keinen weiteren Krieg oder bewaffneten Konflikt eingegriffen hat. Da war der total stolz und das fanden auch seine Anhänger und wahrscheinlich nicht nur die großartig. Amerika 4 Jahre lang nicht weiter in irgendwas verwickelt und kaum kommt Biden ins Amt, dann kommt der Angriffskrieg gegen die Ukraine und Trump behauptet ja auch immer wieder, mit ihm wäre das nicht passiert.
Ich glaube auch, also dieses Selbstverständnis, wir sind das größte, das wichtigste Land, wir können, wenn nicht wir, wer sonst, dieses Verständnis haben die Amerikanerinnen und Amerikaner auf jeden Fall, heißt aber nicht, dass sie deshalb jedem zur Seite stehen müssen oder dass sie, obwohl sie die Größten sind, dass sie deshalb andere aus der Verantwortung nehmen. Das ist ja das, was wir auch immer wieder hören. Warum machen die Europäer eigentlich nicht mehr, jetzt gerade mit Blick auf die Ukraine? Also es widerspricht sich ja nicht zu sagen, wir sind die Größten, wenn nicht wir, wer sonst? Wir könnten zwar, aber wir wollen eigentlich gar nicht.
Und war es dann vielleicht auch jetzt in diesen Zeiten, wo die Amerikaner, viele Amerikaner sich ja große wirtschaftliche Sorgen machen, mal abgesehen davon, ob das berechtigt ist oder nicht, war es vielleicht ganz klug, dass er eben auch nochmal rückgeschlossen hat auf das, was das für die eigene Wirtschaft bedeutet, vor allem in Bezug Waffenlieferungen für die Ukraine, die ja zunehmend umstritten sind. Da sinkt die Zustimmung in den Umfragen. Da hat er ja gesagt, diese Waffen, die kommen aus unseren Vorräten und das wird aufgefüllt mit dem, was unsere Rüstungskonzerne dann produzieren in Amerika mit Amerikanern. amerikanischen Arbeitskräften. Ich hatte das Gefühl, das ist vielleicht noch etwas, wo wirklich viele dann denken, ach ja, guck an, wir haben ja auch tatsächlich was davon.
Und das ist interessant, das ging mir komplett anders. Da an dieser Stelle habe ich gedacht, okay, alles klar, diese 2, 3 Sätze hat ihm noch jemand in seine Ansprache reingeschrieben, damit dieser Aspekt vorkommt. Aha. Also ich hätte es klug gefunden, da ein bisschen mehr drauf einzugehen, weil einfach die wirtschaftlichen Sorgen sind, das zeigen die Umfragen, das, was die Amerikanerinnen und Amerikaner am meisten umtreibt. Und wie gesagt, ich glaube, es wäre clever gewesen, da noch etwas mehr drauf einzusteigen.
Ja, aber wir wissen auch, dass dieser Satz natürlich total nach hinten losgeht bei den internationalen Beobachtern. Wir erinnern uns, wenn in der Anfangszeit des Angriffskrieges auf die Ukraine, ich will es natürlich jetzt auch korrekt sagen, aus Deutschland oft zu hören war, ja, die Amerikaner, die haben ja auch was davon, von diesem Krieg, weil dann die Rüstungsindustrie und so, die können ja auch richtig daran verdienen. Deswegen wundert mich das wirklich, dass er diesen Satz sagt, sozusagen diese Vorlage für alle, die Amerikaner kritisch sehen, liefert im Sinne von, wir profitieren von diesem Krieg. Ganz böse Formulierung, wir haben da oft drüber diskutiert.
Aber wen wollte er erreichen mit dieser Ansprache?
Nicht die Deutschen.
Das ist also und insofern, ja, also ich gebe dir recht, aber wenn er sich hier an seine Leute in diesem Land wendet, kann er das ausblenden für den Moment.
An wen hat er sich gewandt? Er hat sich an sein Volk gewandt. Er hat sich aber auch dezidiert an die Republikaner gewandt im Kongress. Ich habe es eingangs ja gesagt, die sich immer noch mit sich selbst beschäftigen, vor allen Dingen. Weil wir nicht wissen, wie diese Chose mit der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses ausgeht.
Schlimm.
Stand jetzt gibt es noch keinen. Mal sehen. Die Frage an euch, weil ja nun eben auch Wahlkampf ist, Vorwahlkampf noch, aber auch für all diese Menschen, die sich da gerade selbst zerlegen in ihrer republikanischen Fraktionen, wollen ja mutmaßlicherweise in einem Jahr auch wieder gewählt werden. Das, was sich da gerade abspielt, ist es bis dahin längst vergessen, total egal? Oder ist das tatsächlich etwas, das Ihnen auf die Füße fallen könnte oder dem einen oder anderen auf die Füße fallen könnte?
Das ist einfach sehr viel Glaskugelguckerei.
Ja. Das stimmt.
Also ich würde tippen, dass in einem Jahr, weil es ist ja wirklich noch so lange hin, bis dann tatsächlich gewählt wird, dass in einem Jahr kaum jemand dasteht und sagt, vor einem Jahr, wisst ihr noch, das Hickhack Wahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, das war gar nicht gut. Also ich glaube, das wird wieder in den Hintergrund rücken. Es werden noch andere Geschichten hochkochen, die das überlagern.
Also ich glaube, das ist nicht vorbei, weil diese republikanische Fraktion, Partei, also der Senat benimmt sich ja da im Vergleich dazu wie die berühmten Erwachsenen im Raum, weil die ja irgendwie immerhin tatsächlich noch mit parteiübergreifenden Mehrheiten ein paar Sachen zustande kriegen. Aber die Republikaner werden diesen Konflikt ja nicht lösen können. Es wird ja dabei bleiben. Wir haben diesen ultrakonservativen Caucus, diese Gruppe, die sich gegen alles stellt, was irgendwie mit Zusammenarbeit mit Joe Biden zu tun hat, mit Zusammenarbeit mit den Demokraten zu tun hat, die radikal und rigoros den Haushalt zusammenkürzen wollen. Die wollen keinen Klimaschutz, die wollen Abtreibung möglichst flächendeckend verbieten. Sie wollen, sagen wir mal, die geistig-moralische Wende in den USA, um halt einen weiteren Begriff aus der Geschichte der Bundesrepublik zu benutzen, durchziehen und zwar mit dem Kopf durch die Wand. Jim Jordan geht ja nicht weg und Matt Gaetz, die gehen nicht weg und sie werden weiter versuchen, diese Fraktion arbeitsunfähig zu machen, weil das ist ihr Ziel. Und ich glaube, da gibt's auch Leute, die das prima fänden, wenn diese Regierung mal wieder in so einen Stillstand reinschlittert, dann würde nämlich klar, dass man diese Regierung gar nicht braucht oder die Steuerbehörde nicht braucht oder was auch immer. Die hören nicht auf und diese Fraktion, die sich so komplett Donald Trump unterworfen hat, muss irgendwann mal eine Entscheidung treffen, in welche Richtung sie gehen will. Und ich weiß nicht, wo da die berühmten Erwachsenen sind oder die Moderaten oder so. Mir kommt das alles sehr pubertär und sehr unreif vor. Die arbeiten sich an irgendwas ab und irgendwann explodiert das oder implodiert das oder so. Aber es geht erstmal nicht weg.
Es geht nicht weg, aber weil wir schon in vorigen Folgen sehr viel Zeit darauf verwandt haben, immer noch keine Entscheidungen haben, aber sicher wieder drüber reden werden, konzentrieren wir uns nochmal weiter auf den Wahlkampf für den Rest dieser Podcast-Folge. Es klang schon an wie Donald Trump, der nach jetzigem Stand ja der bislang aussichtsreichste Kandidat ist für die Nominierung der Republikaner, da ein Stück weit positioniert. Er hat ja so einiges vom Stapel gelassen, nicht nur, dass dieser Krieg nie passiert wäre oder dieser schreckliche Angriff der Hamas auf Israel nicht passiert wäre, wenn er noch im Amt gewesen wäre, hat dann im Nachgang eine erweiterte Neuauflage seines Einreisestopps für Menschen aus vielen muslimischen Ländern gefordert und angekündigt, dass er eine Art ideologische Gewissensprüfung einführen will für Einwanderer. Können wir auch mal reinhören.
Next we'll implement strong ideological screening of all immigrants to the United States. No longer will we allow dangerous lunatics, haters, bigots and maniacs to get residency in our country. We're not going to let them stay here. We're not going to let it. We're going to have the largest deportation effort in history.
Also eine ideologische Gewissensprüfung für all diese mutmaßlichen Irren, von denen er da spricht. Und wer das nicht erfolgreich absolviert, der soll deportiert werden. Dafür gibt's Applaus in New Hampshire. Die Frage ist, gibt's dafür richtig viel Applaus? In den vergangenen Tagen gab es ja doch einige sehr scheußliche Übergriffe auf Muslime in den USA. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein 6-jähriges Kind von einem Mann erstochen in der Folge dieser ganzen Geschichte im Nahen Osten. Also die Stimmung ist ja schon sehr aufgeheizt. Welche Wirkung kann Trump da entfalten und was bringt ihm das?
Also die Muslime sind ja in Wellen immer wieder hier in den USA bedroht worden. Natürlich die erste große Welle nach 9/11, wo Muslime erzählen, dass das Klima sich für sie doch deutlich verschlechtert hat, erheblich verschlechtert hat. So, dann kam Trump direkt nach seiner Wahl mit diesem berühmten Bann, wo er sofort angekündigt hat, ich glaube, das war das allererste, was er sogar gemacht hat, nach Amtsantritt. Das waren, glaube ich, 7 Länder mit, sagen wir mal, die unter islamischem Einfluss stehen oder sagen wir, wo die Mehrheitsreligion der Islam ist, nenne ich es mal so. Damit ist er zum Teil vor Gericht gescheitert, aber das hat viele Leute beeindruckt und den Unmut und die Abneigung gegenüber Muslime sozusagen ideologisch unterfüttert. Und jetzt sehen wir das nächste. Vorhin ist gerade die Meldung reingekommen, dass eine muslimische Bürgerrechtsorganisation, die nebenan in Arlington ihr jährliches Fundraising-Dinner machen wollte, abgesagt hat, weil sie massiv unter Druck steht und Drohungen bekommen hat. Also er kann auf jeden Fall das Klima, das ohnehin hässlich ist, vergiften. Es gibt ja auch Leute, die haben auch schon angekündigt, dass sie auf keinen Fall Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen werden. Das ist allerdings was in Europa genauso schwierig ist, weil im Moment will da niemand sich irgendwie den Konflikt ins Haus holen. Aber wir sehen ja auch bei uns in Europa, in Belgien, in Frankreich, in Deutschland, dass auch in Ländern, die eine andere Grundstimmung haben, der Konflikt sich breit macht.
Und er macht das ja auch wieder, wie ich finde, geschickt. Also ich habe mich gerade mit einer Bekannten darüber unterhalten und die hat zu mir gesagt, ja, also wir haben so diskutiert und dann hat sie gesagt, ja, willst du denn, dass die Verrückten hier reinkommen und hier Attentate begehen und so? Wenn es das ist, was bei den Anhängern ankommt, dann macht er es gut, weil das will natürlich keiner. Also er macht das einfach clever.
Ja, ja.
Er bekommt ja aber trotzdem auch Gegenwind, zunehmend auch von seinen Konkurrenten oder ich sollte sagen vor allem von einer Konkurrentin, Nikki Haley nämlich, der ehemaligen Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. Sie war auch Gouverneurin in Georgia, sie ist erst Anfang 50. Sie liegt in den landesweiten Umfragen zwar immer noch weit, weit hinter Trump, genau wie alle anderen auch, die da noch im Rennen sind bei den Republikanern, aber sie ist die einzige, bei der die Tendenz nach oben ist, bei den anderen wie Floridas Gouverneur DeSantis oder auch bei Vivek Ramaswamy, dem Biotech-Unternehmer, oder Mike Pence, dem das Geld ausgeht und so weiter, da geht das alles anders. Aber bei Nikki Haley ist es eben anders. Da gehen die Zahlen nach oben in den Umfragen. Und wir können mal kurz reinhören auf ihre Antwort bei CNN auf die Ausbrüche von Donald Trump, der vorher Netanyahu als schwach kritisiert hatte, den israelischen Regierungschefs, und die islamistische Hezbollah als sehr schlau bezeichnet hatte. Das hatte Nikki Haley dazu zu sagen.
You don't go and compliment any of them. Because what that does is that makes America look weak.
It makes America look weak, was der Trump da macht. Es lässt uns Amerikaner schwach aussehen. Sie hat nochmal das als Beispiel genommen für das Argument, dass es endlich einen Generationenwechsel geben muss. Wie erklärt ihr euch denn, dass es mit Nikki Haley jetzt gerade etwas aufwärts zu gehen scheint? Ist das auch solche Paraden gegen Trump oder sind es eher andere Töne, die sie anschlägt? Ich denke an das Thema Abtreibung beispielsweise.
Also man darf sich Nikki Haley nicht als progressive Kraft vorstellen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich habe sie ja bei dieser berühmten Landwirtschaftsmesse in Iowa zweimal sogar gesehen. Und sie ist auf jeden Fall jemand, die eine gute Balance hinbekommt zwischen ich bin Mutter, ich bin Frau eines Militärangehörigen, was immer ganz wichtig ist, dass man über solche Sachen erzählt. Mein Mann tritt gerade seinen nächsten Dienst an, fliegt zu seinem nächsten Einsatz und Militär. Und so, da bekommt sie immer viel Applaus. Sie stellt sich bei diesen gesellschaftspolitischen Themen so ein bisschen gegen den Trend. Du hast das Stichwort Abtreibung ja auch genannt und sagt, wir müssen irgendwie einen Weg dazwischen finden. Wobei dieser Weg dazwischen natürlich auch einer ist, der sehr möglicherweise sehr auf der konservativen Seite liegt. Also sie wirkt.
Und er wäre immer noch wesentlich liberaler, als was wir in Deutschland haben.
Absolut. Ja. Und sie schafft es eben mit ihrer Persönlichkeit, sich ganz gut darzustellen als jemand, sie kommt authentisch rüber, ne? Also sie hat zum Beispiel in Iowa dieses T-Shirt getragen, wo drauf stand, unterschätzt mich, viel Spaß dabei. Mhm. Also das ist so, glaube ich, die Botschaft, die sie hat. Ich finde aber trotzdem, man darf das nicht überschätzen, dass sie jetzt nach oben kommt. Selbst wenn alle anderen ihren Plan aufgeben würden, Präsident zu werden, wenn sich alle hinter ihr versammeln würden, wäre das immer noch nicht genug, um Donald Trump auszuhebeln. Wobei, ne, wir haben jetzt gerade Oktober, es natürlich immer noch irgendwas passieren kann.
Interessant finde ich auch, dass die Medien, mein Eindruck ist hier, die Medien in den USA zunehmend positiv über Nikki Haley berichten. Also sie hat auch in den Medien gerade so ein Aufwind, ist mein Eindruck.
Ja, weil man sich in den US-Medien gerne auf diese Pferderennen konzentriert. Ne? Wer hat gerade die Nase vorn, genau, im Vorwahlkampf? Ja. Also das darf man tatsächlich nicht überbewerten. Aber ich denke, ein Argument, das sie macht und das ja offenbar auch einen Nerv trifft, ist eben dieses Argument Generationswechsel. Alle Umfragen sagen, dass die Wähler beider Parteien, weder die Republikaner noch die meisten Demokraten, wollen dieses Rematch Biden gegen Trump, auf das es momentan hinausläuft. Und zwar vor allen Dingen wegen dem Alter. Und da würde ich jetzt gerne nochmal zurückgehen auf Bidens Nahostreise, weil da hat er wieder ein Beispiel für das geliefert, was vielen Leuten, ich glaube, auf beiden Seiten entweder Sorgen oder Häme bereiten. Er saß zusammen mit Netanyahu in Tel Aviv und wollte seinen Außenminister Blinken zitieren, nur fiel ihm leider das Zitat nicht mehr ein. Können wir mal reinhören.
He said, it's not we lead, not just... Well, I won't go into it. I'll wait later.
Ja, ein paar Minuten später ist es ihm dann doch noch eingefallen. Das Zitat sollte nämlich sein, Amerika führe nicht nur durch seine beispiellose Macht, sondern durch die Macht des Beispiels, des Vorbilds. Können wir auch noch mal hören, wie er es dann rausgekriegt hat.
It's just not the example of our power, it's the power of our example. It's almost as important.
So, wie geht's euch denn, wenn ihr das hört?
Man hört Katrin, glaube ich, gerade stöhnen. Das trifft's am besten. Es ist, also mir geht es inzwischen tatsächlich so, wenn er wichtige Auftritte hat, und das ist als US-Präsident oft der Fall, immer so ein bisschen mitzittern. Geht das glatt? Kriegt er die Worte so raus, wie er das vorhat? Schafft er es, ohne zu stolpern, ans Rednerpult zum Beispiel zu kommen? Also immer so ein mitzittern, geht das glatt? Und die Ansprache, die er jetzt gestern Abend, heute ist ja Freitag, wir zeichnen Freitag auf, die er am Donnerstagabend gehalten hat, das fand ich wieder bemerkenswert. Der Eindruck, den er gestern Abend gemacht hat, war ein ganz anderer. Auf mich hat er diesen Eindruck gemacht, weil, und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Er saß dort, er hat sich nicht groß bewegen müssen, sondern er saß da an seinem Schreibtisch. Schon das macht so viel aus. Aber ich fieber immer mit.
Ja, was wir ja auch machen, ist, wann immer ein deutscher Politiker oder überhaupt ein Politiker kommt und Kontakt zu Biden hatte oder irgendwelche Journalisten Kontakt zu Biden hatten, man versucht immer rauszukriegen, was ist denn euer Eindruck im Gegenüber? Und was man hört, ist immer, dass alle sagen, der ist total klar und präsent und hat einen scharfen Verstand und ist ganz klar da. Mhm. Das ist kein Greis, dem wir da gegenüber sitzen, sondern jemand, der für seine Sache weiter brennt und auch der erkennbar keine, wie auch immer, Aussätze hat oder so. Aber das ist natürlich bei oft eine Version, wo man das Gefühl hat, okay, die fühlen mit ihm mit. Das sind Leute, die ihn sympathisch finden. Und natürlich wird kein anderer Regierungschef sagen, war gerade jetzt ganz fürchterlich mit dem. Also, weil jeder weiß, wenn öffentlich bekannt würde, dass Biden Aussätze hat oder dass er bei irgendwelchen Veranstaltungen nicht da war und wirklich richtige Fehler gemacht hat, dann wäre der Mann ja sofort weg vom Fenster.
Aber ist das nicht längst so? Also es ist doch öffentlich bekannt. Jeder kann das, kann da zuhören, kann es nachlesen. Sogar die Rückreise an Bord der Air Force One, wo er eine informelle Pressekonferenz gegeben hat. Da gibt es Mitschnitte, da gibt es Bilder. Darüber machen sie sich in den rechten Medien, in den sozialen Netzwerken rauf und runter lustig. Also die Frage ist ja, ist es unsere Aufgabe, ihn dafür zu beschützen?
Nein.
Es ist ja wichtig zu wissen für die Welt, wer ist der Mann, der das mächtigste Land regiert? Kann er das überhaupt noch? Also es ist ja nicht unsere Aufgabe zu sagen, oh, da sind wir jetzt mal schön leise, das darf man gar nicht laut sagen, sondern es ist ja eher die Frage, warum hält er sich trotzdem als Kandidat? Weil alle sehen das ja. Und ganz kurz deshalb eure Frage, so schnell ihr das beantworten könnt. Warum wird Biden der demokratische Kandidat bleiben?
Weil er das will.
Das war die kürzest denkbare Antwort. Ich hänge noch mal einen Satz dran. Und weil sich niemand vorstellen kann, was die Alternative ist. Also viele, viele kluge Köpfe schreiben mir jetzt sehr lange Artikel, warum sie trotzdem dafür sind, dass Joe Biden Kandidat bleibt. Und dann tauchen eben so Sachen auf wie: Niemand hat so viel Erfahrung wie er. Niemand ist so gut vernetzt wie er. Niemand ist in der Lage, so viel Geld zu sammeln wie er. Ne? Seine Kriegskasse für den Wahlkampf ist ja voll. So, und niemand ist so wie er in der Lage, die Partei zusammenzuhalten. Alle, über die wir immer mal so reden, also Kamala Harris ist es auf jeden Fall nicht. Und alle anderen in der zweiten Reihe sind nicht bekannt genug oder nicht erfahren genug oder sowas. Das, was Joe Biden immer sagt, vergleicht mich nicht mit dem Allmächtigen, vergleicht mich mit der Alternative. Das ist der Satz, der bei den meisten Leuten zieht. Es gibt keine Alternative zu Joe Biden. Und dann ein paar Leute, die sich tiefer eingearbeitet haben und ihn besser kennen, sagen, und so schlimm ist es ja dann auch gar nicht. Aber da kommst du, Julia, zurecht wieder. Was wir sehen, ist nicht gut, sagen wir mal freundlich.
Und dabei müssen wir es bewenden lassen für diesen Podcast. Vielen Dank, Katrin Brandt und Nina Barth. Und wir drei zusammen wollen uns bedanken herzlich bei Simon Jansen, der heute zum letzten Mal leider an den Reglern sitzt, um den Podcast für uns aufzuzeichnen, der uns 5 Jahre lang an der Seite gestanden hat. Viele schöne Beiträge, noch schöner, und viele Feature ganz toll produziert hat. Dankeschön, Simon. Und ja, wir hoffen, du bleibst uns erhalten auf die eine oder andere Art.
Aber klar.
Schön.
Alles Gute.
Alles Gute, Simon.
Das gilt für natürlich auch für alle, die uns zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.